auf welche Kryptotrends das Investmenthaus CoinX setzt und was Deutschland von Frankreich in puncto Blockchain lernen kann. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo, und ich freue mich nun auf Moritz Schild, den Gründer des börsengelisteten Kryptobeteiligungsunternehmen CoinX. Der Unternehmer engagiert sich nicht nur als Investor im Kryptosektor, sondern auch politisch, was ihm für den Standort Deutschland besonders wichtig ist und wie man seine Investmentphilosophie aussieht, wird er uns in diesem Podcast verraten.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Experts, deinem Interview-Podcast aus der Kryptoszene. Wir sprechen mit führenden Branchenexpertinnen und Experten, stellen Fragen zu ihren Fachgebieten und liefern dir Antworten und Insights, die dich selbst zum Experten machen. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht: Die Aussagen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung dar. Es handelt sich um die persönlichen Einschätzungen unserer Gäste und unserer Redakteurinnen und Redakteure. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Interview. Los geht's!
Ja, hallo Moritz, schön, dass wir beide miteinander mal sprechen. Wir haben uns ja schon oft begegnet auf verschiedenen Veranstaltungen. Du bist ja sehr aktiv im Kryptosektor, unter anderem eben auch mit CoinX. Und das Spannende bei euch ist, ihr seid ein börsengelistetes Unternehmen, also eine Aktie eben auch. Das gibt es ja nicht so häufig für Kryptounternehmen. Da würde mich interessieren, wie kam das dazu? Warum habt ihr euch zu diesem Schritt entschieden?
Ja, hi Sven, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich finde historisch immer schon die Idee super, eine Aktiengesellschaft zu sein, weil das so die klassische Form ist, in der Menschen gemeinsam ihr Kapital investieren können und wo es auch irgendwie so eine Governance-Struktur dahinter gibt. Also das ist auf alle Fälle was ich immer schon sehr, sehr spannend fand. Und ich habe relativ früh, 2013, habe ich meinen ersten Bitcoin gekauft und bin seitdem schon sehr angetan von dieser Technologie, von den Potenzialen. Wir haben 2014 das erste Mal bei der BaFin angefragt und haben gesagt, wie wäre denn das, wenn wir einen Fonds auflegen wollen, der in Kryptowährungen investiert? Und die BaFin sagte damals, ihr könnt jeden Antrag stellen, aber wir werden Mittel und Wege finden, das zu verhindern. Da war die BaFin also noch nicht so richtig aufgestellt dafür. Und dann war eigentlich der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, bevor wir jetzt einen Fonds auflegen, der immer ja das Risiko hat, dass die Investoren sagen, ich will mein Geld zurück. Und das machen sie normalerweise eben auch immer in der Phase, wo dann es gerade mal am Markt ein bisschen rüttelt. Haben wir gesagt, machen wir lieber eine Aktiengesellschaft. Und das war eigentlich die Grundidee, warum wir dann in Düsseldorf im Freiverkehr unsere Aktien gelistet haben, 2019 schon.
Das heißt, dadurch, dass ihr eine Aktiengesellschaft seid, besteht ja auch schon eine Affinität für Krypto, weil Krypto will ja genau das eben auch schaffen, mehr Möglichkeiten am Handel für alle Unternehmen, auch für die kleineren Unternehmen, also eine höhere Finanzialisierung. Das passt ja ganz gut schon mal. Und ihr versucht ja auch die Technologie selbst zu nutzen, in dem Fall ihr Tokenisierungen vornimmt. Konkret so ein Kryptofonds habt ihr tokenisiert. Moritz, erzähl mal mehr, wie kam es dazu?
Genau, das war eigentlich der zweite Schritt, nachdem wir am Anfang eben nur über die Aktiengesellschaft gestartet sind, dass Investoren gesagt haben, was ihr macht, euer Portfolio finden wir total spannend, aber eine Aktie einer kleinen Gesellschaft hat immer das Liquiditätsproblem. Das heißt, wenn man mit größeren Beträgen reingehen will, dann löst man was im Preis aus, und vor allem, wenn man wieder rausgehen will, dann geht das möglicherweise nicht ohne Slippage quasi beim Preis. Und deshalb haben wir relativ früh eine eigene Investment-Aktiengesellschaft gegründet, haben daraus jetzt einen eigenen alternativen Investmentfonds aufgelegt. Und diese Fondsanteile, die Anlageaktien heißen, die haben wir jetzt gemeinsam mit der Nyala tokenisiert. Das heißt, die werden von einem Kryptowertpapierregisterführer verwaltet und die kannst du dann in deine Wallet übertragen kriegen. Also das ist schon was Neues und was sehr, sehr Spannendes. Und wir haben einfach gesagt, hey, diese Potenziale, die muss man einfach mal ausprobieren und das anfassbar machen. Und das ist ein Gimmick möglicherweise im jetzigen Zeitpunkt. Aber es bietet über kurz oder lang eben einfach ein total spannende Potenziale, weil wir eben mit die ersten tokenisierten Aktien eines alternativen Investmentsfonds sind.
Ja, ich glaube, das ist so typisch für viele Sachen. Das lohnt sich vielleicht noch nicht immer direkt. Diese Liquidität oder Handelbarkeit ist noch nicht immer direkt gegeben, aber für die Zukunft der wahrscheinlich richtige Schritt, wenn dann sowas mehr kommt. Mich würde dabei interessieren, ihr investiert ja sowohl in die Coins als aber auch in Equity, also in Krypto-Startups selbst. Kannst du da mal erzählen, was da euer Fokus ist? Also in welche Coins oder in welche Equity-Unternehmen?
Wir hatten ursprünglich tatsächlich im Portfolio überwiegend liquide Coins und haben dann festgestellt, es gibt sehr spannende Startups, die sich eben dann doch wieder klassisch über Venture Capital, über Equity finanzieren und an denen man sich eben beteiligen kann. Und zu unserem Portfolio gehört die Blockpit beispielsweise, die ja in Österreich sitzt und im Moment auf einem guten Weg ist. Die haben Accounting übernommen, so ein Marktführer im Bereich Crypto Accounting zu werden. Das ist eher so ein Begleitthema. Aber wir sind bei Netix beispielsweise beteiligt, ein cooles Hamburger Startup, die sehr stark in diesem D-PIN-Bereich eine Kooperation mit Peak aufgebaut haben, an denen wir auch über einen Coin beteiligt sind. Wir sind bei Finexity in Hamburg mit beteiligt. Das heißt, das Thema Tokenisierung, also die Unternehmen, die dann eben für Asset Manager die Tokenisierung betreiben, sind typischerweise Firmen, die sagen, ja, bei der Finanzierung, da setzen wir mehr auf traditionelle Methoden. Das heißt, wir geben Equity raus und erhalten dafür Geld von Venture Capital Fonds. Bei Tokenforge sind wir beteiligt, die auch in diesem Bereich Tokenisierung drin sind. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender, damit wir auf alle Fälle relativ stark investiert sind und vertreten sind.
Und siehst du nicht so ein bisschen bei Tokenisierung oft die Gefahr, dass das regulatorisch noch nicht weit genug erschlossen ist, dass auch die großen Player das noch nicht aktiv genug machen? Also wir alle wissen, das kommt, alles wird tokenisiert. Aber gerade jetzt bei kleineren Anleihen oder so in der Vergangenheit gab es ja nicht so viele Volumina, die gehandelt worden sind oder emissioniert worden sind. Wie siehst du das von der Entwicklung her? Glaubst du, dass wir in den nächsten Monaten da noch viel mehr sehen werden, dass da mal mehr Schwung reinkommt?
Also die Vorteile eines tokenisierten Wertpapiers oder überhaupt einer tokenförmigen Kapitalanlage, die sind nicht von der Hand zu weisen. Die sind ganz enorm und gerade auch für Institutionelle, die ja sonst immer, wenn sie irgendwie ein Wertpapier handeln, klassisch dieses T+2 haben. Also das Wertpapier wird erst 2 Tage später geliefert. Die haben immer 2 Tage lang quasi eine offene Linie, die sie auch vorhalten müssen, die ein Risiko bedeutet. Und die Potenziale, die wir haben mit tokenisierten Wertpapieren oder Instrumenten, die eben instantan gesettelt werden können, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und ich glaube, wir werden im kleineren Bereich, also bei so ein bisschen Alternativinvestments, bei Solaranlagen, Bonds und so weiter, da werden wir eine Tokenisierung sehen, wo einfach Investoren sagen, das ist ganz witzig, probier das mal aus. Wir werden in einem zweiten Schritt zunehmend große Emissionen sehen, die einfach sagen, aus Kostengründen versuchen wir mal hier die 500 Millionen, die wir hier neu platzieren, als alle mal digital zu machen, weil am Ende des Tages sind es sowieso 20, 25 Investoren, die klassisch dieses Produkt kaufen. Und dann wird, glaube ich, der Markt von beiden Seiten, von der Größe und von dem kleinen Ende her, aufgerollt. Und ich denke, dass in 2, 3 Jahren schon tatsächlich 50-60% der Wertpapiertransaktionen über digitale, möglicherweise sind das teilweise noch digitale Twins, also es wird immer die Apple-Aktie geben, aber es wird eine Möglichkeit geben, eben quasi etwas, was genauso viel wert ist und genauso funktioniert, das Recht an einer Apple-Aktie verbrieft und das kann ich aber eben von einer Wallet in die andere übertragen und es ist innerhalb von Sekunden tatsächlich in der Wallet meines Kontrahenten.
Okay, das klingt ja schon sehr optimistisch auf jeden Fall für den Bereich, aber der Bärenmarkt, der hat euch ja auch getroffen oder eure Unternehmen besser gesagt. Wie habt ihr das erlebt? Wie schwer war die Zeit?
Na gut, wir leben natürlich mit der Volatilität. Wir haben 2017 angefangen, haben eine sehr, sehr spannende Entwicklung mitgemacht, waren auch sehr, sehr euphorisch, muss ich ganz klar sagen, und sind dann über kurz oder lang, doch, da haben wir das alles ein bisschen runtergefahren. Aber wir haben das überlebt, wir sind stabil da, wir haben viele, viele Erfahrungen gesammelt. Wir haben jetzt Abschreibungen auch vornehmen müssen auf einige Positionen, auch auf einige Unternehmen im Portfolio. Aber diejenigen, die das quasi überlebt haben, die noch dabei sind, das sind natürlich auch die Geschäftsmodelle, die besonders stabil und souverän in diesem Umfeld stehen.
Ja, und von den Investments, die ihr getätigt habt, was war so das beste Investment? Also was sticht so heraus von allen?
Also unser Vorzeige-Example ist ja tatsächlich ein Saft, also ein Fall, wo wir in einen Token investiert haben, den es noch gar nicht gab. Das war also das Simple Agreement for Future Token. Und das war das Projekt, das GRT, also The Graph, ein amerikanisches Projekt, die immer so als das Google der Blockchain bezeichnet werden, die eine Plattform gebaut haben, auf der Indexleistungen, Indizierungsleistungen für die Blockchain-Daten quasi einer Community zur Verfügung gestellt werden. Und die haben darauf eben eine Infrastruktur aufgebaut, ein eigenes Ökosystem. Und innerhalb dieses Ökosystems wird der GRT-Token genutzt. Und das war mit das coolste Investment, was wir gemacht haben. Wir haben seinerzeit im Sommer 2020 da $50,000 investiert und haben, um ganz ehrlich zu sein, auch die Daumen gedrückt und haben gesagt, mal gucken, ob wir jemals einen Cent davon wiedersehen, weil das ist, diese Saftverträge sagen irgendwie, du hast keine Rechte, keine Ansprüche und verzichtest auf alles. Ja, und 6 Monate später war der Token das erste Mal gelistet und wir konnten unseren Augen eigentlich nicht trauen, weil die Position, die wir hatten, auf einmal 20 und vorübergehend sogar 30 Millionen wert war. Allerdings war es im Lockup und deshalb konnten wir nicht verkaufen, wollten wir auch gar nicht. Und das ist natürlich ein bisschen unter die Räder gekommen, aber ist immer noch 2-3 Millionen Euro wert.
Ja, das zeigt ja ganz gut das Beispiel mit The Graph, dass man mit Coins doch oft mehr Rendite machen kann als mit klassischen Equity-Investments. Das ist, glaube ich, auch das Reizvolle, es dann auch zu kombinieren. Ich würde gerne mit dir aber auch über das Politische sprechen, über dein Engagement und nicht nur eben deine Rolle als Investor. Und zwar hast du das Hanseatic Blockchain Institut gegründet und bist aber auch sehr aktiv im Blockchain-Bundesverband. Und da würde mich interessieren, was ist denn gerade so das im Politischen, was dich da am meisten interessiert oder wofür du dich einsetzt?
Also das Blockchain-Institut war so eine Herzensangelegenheit, weil wir auch relativ früh in Hamburg gesagt haben, wir sind so eine Community und wir haben uns immer auf irgendwelchen Meetups gesehen. Lasst uns das doch versuchen, das so ein bisschen mehr zu institutionalisieren. Am Ende des Tages auch mit dem Ziel, um glaubwürdiger gegenüber der Politik, gegenüber den Unternehmen, gegenüber der Handelskammer auftreten zu können und zu sagen, hey, da gibt es eine neue Technologie, die hat ein enormes Potenzial und wir wollen helfen, diese Technologie besser zu verstehen. Wir wollen helfen, Connections hinzubekommen zwischen Startups und der etablierten Industrie, die möglicherweise über Pilotprojekte Dinge voranbringen. Und wir wollen einfach Education leisten. Das war so ein bisschen der Start. Und wir haben unter anderem mit dem Blockchain Monday, der schon fast eine Institution geworden ist, tatsächlich seit 2019 fast jeden Montag irgendein Event gehabt, wo ein Gründer, aber eben auch immer wieder ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt oder ein ITler und dann auch immer wieder Investoren, die gesagt haben, ich erzähle mal ein bisschen, welche Coins ich in meinem Portfolio habe und warum ich die gekauft habe. Also wir haben versucht, ein ganz, ganz breites Spektrum abzubilden an Informationsweitergabe. Und sind auf einem guten Weg, gerade auch in Hamburg, dass wir mit der Handelskammer gemeinsam jetzt überlegen, ein Projekt voranzubringen, um diese Technologie, die einfach ja bei 90% der Unternehmen noch nicht angekommen ist. Die haben davon irgendwie gehört und sagen, ja, müssen wir uns mal in Ruhe damit beschäftigen, keine Ahnung, neumodischer Krams brauchen wir wahrscheinlich nicht. Und haben verstanden, dass das einfach die technologische Grundlage ist für die nächste Welle der Digitalisierung. Und dass all das, was wir eben in der Vergangenheit mit im Web 2 haben wir gesehen, wie die Reisebüros und die Buchläden auf einmal sagten, ups, das geht ja jetzt digital, was wir bisher angeboten haben. Und wir werden in ganz vielen anderen Lebensbereichen merken, dass durch die Blockchain-Technologie eben eine ganz andere Dimension der Digitalisierung möglich ist. Vor allem der Finanzsektor wird davon massiv betroffen sein. Ob genauso massiv wie jetzt die Buchläden von der Erfindung von Amazon, weiß ich nicht. Aber viele der Abläufe und der Prozesse, die heute den traditionellen Finanzdienstleistern vorbehalten sind, die sind künftig auch digital möglich. Und das wird, glaube ich, zu ganz massiven Änderungen führen.
Aber glaubst du denn, dass die Politik da wirklich das schon verstanden hat? Also stößt du nicht auf viel Widerstand, auch wenn du versuchst, dort ja Gehör zu finden? Dass dann doch gesagt wird, brauchen wir nicht, wir machen eh nur KI höchstens, aber Blockchain, nein, danke.
Das ist die Problematik, dass an vielen Stellen die Potenziale und die Dimension eines Internets, das auf einmal auch Vertrauen und die Übertragung von Werten ermöglicht, dass das noch nicht verstanden wird. Und KI ist, glaube ich, einfacher zu verstehen. Da zeigt man irgendein Bild oder irgendeinen Roboter oder einen animierten Film und sagt, das hat ein Computer gemacht und alle sagen, boah, das ist ja total innovativ. Und die die Use Cases, die wir für die Blockchain-Technologie haben, die sind ja mehr im Hintergrund. Und das ist ja ehrlicherweise auch das Spannende bei der ursprünglichen Einführung des Internets. Am Ende des Tages waren das irgendwie zwei Typen, die hatten einen Computer und haben den mit dem Telefon verbunden und haben gesagt, jetzt können wir Dateien hin und her schicken. Und da haben viele, die das aus der Entfernung gesehen haben, gesagt, so what? Und erst die Nutzung in ganz, ganz verschiedenen Lebensbereichen hat dazu geführt, dass sich die Potenziale dann auch realisiert und umgesetzt haben. Und ich sehe das ganz ähnlich mit der Blockchain-Technologie. Und an vielen Stellen wird ja schon Tokenisierung oder Blockchain eingesetzt, ohne dass die User das wissen und verstehen, weil einfach absolut innovativ ist, zu sagen, die Daten liegen nicht mehr bei Sven auf dessen Festplatte und der passt drauf auf, Klammer auf, die können aber auch verloren gehen, der sichert die Daten und der korrigiert sie, wenn sie falsch sind. Und wir haben auf einmal eine neue Technologie, wo wir das Gold unseres Jahrhunderts in einer Art und Weise speichern können, dass sie eben verlässlich sind. Das ist trivial, aber das hat eben das enorme Potenzial, dass wir Transaktionen, wo wir bisher gesagt haben, oh, da frage ich lieber meine Bank, weil die Bank ist irgendwie so ein sicherer Hort und die ist vertrauenswürdig, dass wir das eben ersetzen können durch digitales Vertrauen. Und diese Implikation, die ist, glaube ich, bei vielen, auch bei mir hat das gedauert. Als ich irgendwie am Anfang den ersten Bitcoin kaufte, dachte ich, prima, vielleicht verdoppelt er sich im Kurs. Und erst Stück für Stück erschließt sich dann so die Erkenntnis, dass man sagt, hey, die Technik, das ist schon was relativ cool ist und das hat ganz, ganz enorme Potenziale, sei es bei der digitalen Gesundheitsakte, sei es bei der Identifikation von Personen, sei es bei der Kapitalanlage und sei es aber auch in ganz vielen industriellen, Deepin haben wir eben angesprochen, Bereichen, wo eben Maschinen Dinge tun sollen, die möglichst sicher und überprüfbar und nachvollziehbar sind. Und also wir werden in 10 Jahren, glaube ich, erst verstehen, was für eine große Welle dahinter steht, die möglicherweise größer ist als die letzte Welle des Internets.
Und wie siehst du da Deutschland im internationalen Vergleich aufgestellt? Also ich habe gesehen, du warst letztens in Frankreich, im Wirtschaftsministerium dort. Also wenn wir uns vergleichen mit eben den Franzosen, wo stehen wir da?
Also ich sehe das ganze Thema Digitalisierung und Web 3.0 als eine ganz, ganz große und wichtige Chance für Europa, weil Asien hat relativ früh angefangen mit ziemlich abgedrehten ICOs, aber da ist das Vertrauenselement nicht da. Die USA haben den Zugang zu einem regulierten Markt für Kryptowährungen und Tokenisierung ein bisschen verkackt, ehrlicherweise, und sind selber unglücklich. Und Europa, gerade Deutschland, hat relativ früh durch klare Regelungen, die Krypto-Verwahrlizenz beispielsweise, an relevanten Bereichen gezeigt, wir wollen das, ja, war das jetzt ein Fördern? Nein, aber wir wollen zumindest einen belastbaren Rahmen dafür schaffen und eine Vertrauenswürdigkeit in Deutschland ermöglichen. Das war, glaube ich, ein richtiger Schritt. Es gab relativ früh, vor 4 Jahren, schon die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, so eine schicke Broschüre mit auch wirklich guten Inhalten. Leider ist das nicht nachverfolgt worden. Das ist ein bisschen langsamer geworden. Durch die MiCA haben wir jetzt einen europäischen Rechtsrahmen. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch darum, was die einzelnen Mitgliedstaaten mit dem gemeinsamen Rechtsrahmen machen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass Frankreich da uns ein ganzes Stück voraus ist, einfach insbesondere was den Finanzsektor betrifft. Also Circle, die ja den USDC imitiert haben, die auch einen Euro-Stablecoin imitiert haben, den sie aber in Europa nicht vertreiben dürfen. Die haben jetzt vor kurzem die Entscheidung gefällt, dass sie eben ihre Europa-Niederlassung nicht in Frankfurt, sondern in Paris haben wollen. Also das zeigt schon, dass offenbar der Standort in Frankreich einen gewissen Vorteil hat. Und du hast es eben erwähnt, wir waren im Wirtschaftsministerium da. Die Wirtschaftsministerin hat zur Begrüßung einen Vortrag gehalten und hat erklärt, dass sie die Potenziale sieht und dass eben gemeinsam mit den größten Banken Frankreichs schon seit 4 Jahren Arbeitsgruppen bestehen, in denen die Potenziale ausprobiert werden, in denen Testrates gemacht worden und in denen aber eben auch die Caisse de Depot, also das Vergleichbare zur KfW, haben eben schon einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag investiert in Unternehmen, die im Kryptobereich unterwegs sind, um die Potenziale zu fördern. Und das haben wir in Deutschland noch nicht.
Okay, das heißt, so ein bisschen der politische Wille fehlt vielleicht in Deutschland, der in anderen Ländern größer ausgeprägt ist möglicherweise, oder?
Ich glaube, es ist die Bereitschaft zu sagen, wir probieren das mal aus, wir machen mal einen Piloten, wir nehmen mal ein bisschen Geld in die Hand und treiben das voran. Also diese auch Investment in etwas Unsicheres zu tätigen, sondern da fehlt möglicherweise aber auch einfach die Fantasie. Und die Unterstützung in der Wirtschaft. Ja, ich sehe, wenn wir jetzt in Frankfurt auf der Crypto Asset Conference sind, da sind schon Moody's und JP Morgan und Goldman Sachs als Sponsoren und Sprecher dabei. Und es gibt eine Handvoll von Finanzinstituten aus Deutschland, die auch relativ aktiv sich um die Themen kümmern und beschäftigen. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber ein paar von den Top-Playern, die fehlen dann noch und die scheinen irgendwie zu denken, dass sie, wenn sie 2-3 Leute einstellen und dann so ein kleines Web3-Lab damit ausstatten, dass sie damit quasi aus so einer Verfolgerrolle heraus ihrer Schuldigkeit gerecht werden. Und ich glaube, da müsste noch ein bisschen mehr auf C-Level tatsächlich das strategische Potenzial einer Positionierung vorangebracht werden. Ich glaube, viele aus unserer jungen, nachwachsenden Generation, ich habe jetzt gerade mit einem 14-Jährigen gesprochen, der seine eigene Wallet hat und der von seinen Eltern ein bisschen Geld zur Verfügung bekommen hat, um da Dinge auszuprobieren und zu spielen. Diese Generation wird keine Allianz-Aktie mehr kaufen. Und zwar nicht, weil sie die nicht will, sondern weil sie die nicht braucht, weil sie einfach ganz andere Anlagemöglichkeiten kennengelernt hat, wo man am Wochenende auf dem Handy auf einen Knopf drückt. Da kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber die leben so. Und wenn man denen sagt, du solltest jetzt zur Bank gehen und ein Depot eröffnen und dann kannst du auch eine Allianz-Aktie für deine Altersvorsorge kaufen, dann sagt der, guck mal hier, ich habe doch schon 21% dieses Jahr gemacht mit meinen Coin-Investments. Und ich glaube, das verkennen im Moment noch viele der deutschen Finanzinstitute und auch in der Politik scheint da noch ein bisschen so eine Abwartehaltung zu sein.
Ja, da würde ich sagen, so langsam kommen wir auch zum Schluss. Und was mich immer interessiert, ist ja auch ein Ausblick. Also ihr als Aktiengesellschaft müsst ja sogar einen Ausblick geben, wie ihr die kommenden Monate erwartet. Und daher wäre ja sehr spannend von dir zu hören, was erwartest du im Jahr 2024? Was kommt in den nächsten Monaten auf uns zu? Worauf achtest du?
Also ich bin sehr zuversichtlich, was die Kryptomärkte betrifft. Wir haben ja gerade diesen neuen Fonds jetzt aufgelegt, der eben auch externen Investoren einen Zugang zu einem diversifizierten Kryptoportfolio gibt. Übrigens ohne Bitcoin. Also wir haben jetzt das erste Mal ein Altcoin-Portfolio allokiert in diesem Fonds. Und ich glaube, dass wir da noch ein sehr, sehr spannendes, eine spannende Performance sehen werden. Ob das jetzt in den nächsten 6 Monaten oder ob man 18 Monate warten muss, keine Ahnung. Dafür ist das alles zu ungewiss und zu volatil. Aber die Potenziale und das zunehmende Interesse an immer mehr Investoren, die sagen, das ist eine neue Asset-Klasse und die will ich in meinem Portfolio mit 2 oder 3 oder 5% allokiert haben, die führt dazu, dass wir einfach immer weitere Mittelzuflüsse in diesen Sektor haben. Und es entstehen ja immer mehr auch neue Coins, die eben auch einen intrinsischen Wert haben, wo irgendein Geschäftsmodell wie beim GRT, wie bei MakerDAO, wie bei vielen anderen spannenden Währungen, wo was dahinter steht und wo über kurz oder lang die Idee, die wir vor 100 Jahren mit der Aktie hatten, sich jetzt durch ein Token-Investment realisieren lässt.
Da würde ich sagen, hoffen wir mal, dass das genauso eintritt, dass das Interesse weiter zunimmt, dass eben die Projekte immer noch besser zeigen können, was sie eigentlich drauf haben. Und damit, ja, herzlichen Dank und ich hoffe auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, konntet das ein oder andere mitnehmen. Und wenn das der Fall war, dann hinterlasst doch gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.